Deutschlandfunk Nova. 100.
Willkommen zur zweiten Sommerausgabe der 100. Geschichten für lange Zugfahrten gibt's heute für die Stunden in der Hängematte für den Urlaub halt. Und wir haben nochmal unser Archiv durchwühlt, oder besser, Julia Rosch hat das gemacht für die Ausgabe 169. Julia, was hast du gefunden?
Ja, ich habe wirklich viel gesucht, habe versucht, mich zu erinnern, was ich selber gut fand. Ja. Und dann habe ich ganz objektiv meine Lieblingsgeschichten ausgesucht.
Warum auch nicht?
Warum auch nicht, genau, weil ich glaube, eine objektive, wirklich objektive Bewertung kann man schwer machen, außer dass man sagt, man packt jetzt einfach die meistgehörten Geschichten nochmal rein. Aber es macht ja keinen Sinn, weil die haben wir dann schon alle gehört.
Was machen denn Geschichten zu deinen Lieblingsgeschichten?
Dass sie mich berühren. Dass sie irgendwas in mir, und dass ich mich ein bisschen identifizieren kann. Das hilft auch immer. Also, dass sie mich einerseits berühren, aber dass ich halt irgendwie auch so einen Punkt finde, wo ich so merke, ach, das kenne ich. Das kommt mir bekannt vor. Und das ist bei den Geschichten hier der Fall.
Wenn man was mitnimmt für sich selber sozusagen, was nimmst du denn mit? Oder was berührt dich an den Geschichten, die wir jetzt hören?
Also, zwei Geschichten, die erinnern mich an meine eigene Zeit als Teenie. Also, so rein musikalisch. Einmal geht es nämlich um die Kelly Family. Und einmal um die Spice Girls. Also es ist beides Musik meiner frühen Jugend, würde ich sagen. Und eigentlich geht es natürlich in den Geschichten um was ganz anderes, sonst wäre das nicht die 100. Ne? Also es geht bei den Kellys ums ganz, ganz krasse Fansein. Und bei den Spice Girls, da geht es um Identität, die deutsch-russische Identität unserer Autorin Vlada Kolossova.
Wir haben aber vier Geschichten heute, also bleiben noch zwei.
Ja, das eine ist ein Interview, das du mal geführt hast. Und zwar mit Menderes Bakci, dem DSDS-Dauergast und Dschungelkönig. Ein sehr schönes Interview, auch über Musik und wie man einfach seine Passion verfolgt, obwohl man völlig untalentiert ist.
Ja, ich erinnere mich sehr, sehr gut an dieses Interview. Naja, dann kam hier dieser total zurückhaltende, etwas schüchterne Typ ins Studio, der ja für super viele so eine echte Witzfigur ist. Und dieser Typ, der hat mich wirklich tief beeindruckt. Also dieses Interview, da erinnere ich mich heute immer wieder noch dran, auch weil ich noch sein unterschriebenes Buch im Schrank stehen habe. Aber gleichzeitig hat er auch irgendwie sowas wie Muttergefühle geweckt oder so bei mir. Also ein ganz faszinierender Kerl.
Ja, der war sehr nahbar. Und der hat, ich habe auch noch eine Autogrammkarte von ihm am Platz hängen. Auch ganz, ganz wunderschön.
Die letzte Geschichte?
Die letzte Geschichte ist eine meiner Lieblingsgeschichten aus der 100. Darin geht es um Haustiere. Das plötzliche Versterben dieser Haustiere und um die Frage, was der Vater unserer Autorin Vera Pache damit zu tun hat.
Jetzt aber erstmal zur Kelly Family. Ja! Ha, so hört sich das an bei einem Kelly-Konzert 2018. Die Kelly Family, genau, das ist diese sehr, sehr musikalische Großfamilie, die in den 90ern richtig, richtig bekannt war. Die touren nämlich wieder. Das, wie gesagt, ein Konzert aus diesem Jahr, was wir gerade gehört haben, oder ein kurzer Ausschnitt des Jubels. Aber in den 90ern, da war natürlich der Kelly-Hype am größten. Da hatten die Kellys Hardcore-Fans, die eigentlich ständig da waren, wo die Kellys waren.
Ja, sie sehen gut aus, sie machen wunderschöne Musik und dass sie halt uns alle als Geschwister so zusammenhalten.
Die Ausstrahlung und alles. Die ganze Ausstrahlung, das ganze Zusammensein der Familie und der Zusammenhalt und auch die schönen langen Haare und das Leben. Also es ist so abenteuerlich schon. Die waren nie in der Schule gewesen und...
Schön, ne?
Ja, das ist schön.
Und die haben ein ganz anderes Leben als jeder andere Mensch auch, ne? Also es ist anders, der ganz einfach.
Ach, ist das nicht wundervoll? Ein Ausschnitt aus der Reportage Wir Kellys. Unsere Autorin Hannah Ender, die war damals eine von diesen Frauen, diesen Mädchen, die dabei waren. Sie hat diese Zeit als Dauer-High-Zustand in Erinnerung, nur ohne Drogen. Die Kellys, die haben genügt. Für uns hat sie noch mal gekramt, und zwar nicht nur in der Erinnerung.
So, da liegen jetzt hier die wilden Träume irgendwo, von einer wilden Jugend oder was?
Okay, wir hoffen's. Mal gucken.
Oh. So, da hinten in der Ecke muss das irgendwo sein.
Hier, Hannah Kelly Kram, das ist die Kiste.
Okay. Ja, aber das ist hier jetzt zu eng und kalt. Lass uns die Kiste mit hochnehmen.
Gut.
Oh, ja. So schwer ist nicht.
Na, er ist eine große Familie gewesen.
Ja, so, nur gucken.
Im Wohnzimmer mache ich die Kiste auf, die seit 1997 im Keller meiner Eltern steht. Und ganz oben drauf, so ein bisschen eingestaubt, da liegt ein lebensgroßer Bravo-Starschnitt, auf dem mich zerknittert ein Junge mit langen Haaren anlächelt.
Da ist er, der.
Der was?
Na, hier, dieser eine davon. Paddy.
Also Bravo Starfoto.
Da hast du doch ewig und drei Tage gesammelt.
Diese Kiste ist Zeugnis von meinem wahnsinnigen Kelly-Fan-Dasein, ja? Unzählige Fotoalben kommen hervor mit zigtausenden Fotos. Dutzende Kassetten mit Konzertmitschnitten, alte Videobänder, mehrere prall gefüllte DIN A4-Aktenordner mit Bravo-Artikeln, Zeitungsausschnitten und Konzertberichten.
Das muss man ja schon mal zustande bringen, ne? Und mehrere Aktenordner und dergleichen.
Die ganze riesige Wand von deinem 24 Quadratmeter Zimmer voll mit Kelly, 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 Kelly.
2 Jahre lang war diese langhaarige Familie mein Leben. Tja, wie es dazu gekommen ist, dazu muss ich meine alten Tagebücher hervorkramen, denn dort habe ich jedes Detail über meine Zeit als Kelly-Fan festgehalten.
Sometimes I wish I were an angel. Sometimes I wish I were you.
Angefangen hat alles 1995. Ich war damals 15 Jahre alt. Und die Kelly Family, die sind so vorher als Straßenmusiker durch Deutschlands Fußgängerzonen getingelt, bis sie von der Bravo entdeckt wurde. Und in einer dieser Bravos habe ich ihn dann gesehen. Paddy Kelly. Lange braune Haare bis zum Po, schiefe Nase, knallrote Bäckchen und ziemlich merkwürdige Klamotten. Aber für mich war es Liebe auf den ersten Blick. Erster März 1995. Oh Paddy, oh Paddy, oh Paddy. Oh no, ich komme mir so verrückt vor, aber ich habe mich in den erotischsten Jungen der Weltgeschichte verliebt. Oh Mann, aber in einen, der wahrscheinlich weiter entfernt ist als Australien. Naja, und um jetzt die Distanz zwischen mir und Paddy aufzuheben und ihn endlich zu treffen, habe ich mir im März 1995 eine Karte für mein erstes Kelly-Family-Konzert in Berlin gekauft. Und spätestens da war es komplett um mich geschehen. 19. März 1995. Oh Gott, war das schön. Wow, ich bin immer noch ganz beduselt. Es war so, so sehr geil. Wir waren voll krass vorne. Ich hatte Paddy fast direkt vor mir. Und der war so süß. Ach herrje, oh je, ich bin so verknallt. Ich habe voll Probleme, meine Gefühle zu ordnen. Oh, Paddy.
And I can't stop myself. Can I control myself? I am going crazy. And I love you, I want you, I wanna talk to you.
Tagelang war ich noch völlig high von meinem ersten Kelly-Konzert. Aber wer meine Begeisterung nicht so teilen konnte, das war mein damaliger Freund. 19. März 1995. Oh, very bullshit. Ich habe am Telefon mal wieder ein bisschen zu happig von Paddy geschwärmt und Daniel ist schwer sauer geworden und hat aufgelegt. Oh no, what have I done? Tja, in meiner realen Welt gab es nämlich eigentlich schon einen Jungen. Seit 2 Jahren war ich mit Daniel zusammen, er war meine erste große Liebe. Aber dann kam Paddy. Und wenn Daniel zu mir gekommen ist, dann musste er mit mir Kelly-Videos gucken. Und wenn wir auf meinem Bett gelegen sind, dann hat uns Paddy Kelly von meinen Wänden in Form von Bravo-Postern angeglotzt und alles durcheinander gebracht. 26. März 1995. Mann, was ist nur los mit mir? Ein Kuddelmuddel der Gefühle. Heute war Daniel hier. Ich habe auf einmal gar nichts mehr für ihn empfunden. Wenn er mich küsst, denke ich an Paddy. Wenn er mich streichelt, denke ich an Paddy. Als wir auf meinem Bett gelegen haben und Daniel meinen Rücken gestreichelt hat, habe ich die Paddy-Poster angesehen und meine ganze Fantasie angestrengt und am Ende echt geglaubt, Paddy würde meinen Rücken streicheln. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich Daniel nicht mehr liebe wegen Daniel oder ob ich Daniel nicht mehr liebe wegen Paddy. Wann und wie wir Schluss gemacht haben, das weiß ich heute gar nicht mehr. Ich erinnere mich aber, dass meine damalige beste Freundin mir ein paar Wochen später erzählt hat, sie sei jetzt mit Daniel zusammen. Es klingt so krass, aber was mir unter normalen Umständen das Herz gebrochen hätte, war mir damals komplett egal. Ich hatte Paddy. 28. März 1995. Es ist bereits keine Starschwärmerei mehr. Nee, es ist richtig krasse Liebe. Ich kann es nicht richtig beschreiben und ich kenne Paddy ja eigentlich gar nicht. Aber wenn man den ganzen Tag und die halbe Nacht an nur einen Menschen denken muss, ist es etwa keine Liebe?
Oh, I think of you all the time. It's you I believe in, because it's love, yeah.
Mein absolut größter Wunsch war damals, dass Paddy sich auch in mich verliebt. Und dafür musste ich ihn ja wieder treffen. Die Kelly Family wohnte damals auf so einem Hausboot in Köln-Deutz. Und für mich war total klar, die nächsten Schulferien musste ich mit meiner Mutter genau dorthin.
Osterferien Köln, weil Paddy da irgendwo mit dem Schiff im Wasser lag. Und dann mussten wir da über die Gleise steigen und ran an das Wasser. Aber da war nur ein ganz hoher Gitterzaun. Und durch diese kleinen Gitterlöcher mussten wir dann glotzen, ob wir irgendjemanden auf dem Boot erkennen. Natürlich haben wir keinen erkannt.
Tja, leider war ich nicht die Einzige, die die Idee hatte, Paddy zu treffen. Dieses ranzige Areal am Deutzer Hafen, da hat sich eigentlich sonst kaum ein Kölner hin verlaufen. Aber jetzt war es zum Mekka für jeden Kelly-Fan geworden. Hunderte Fans haben damals das Hausboot der Kellys belagert. Wir haben alle damals stundenlang vor dem eingezäunten Gelände gewartet, nur um für wenige Sekunden einen der Kellys übers Gelände huschen zu sehen. 24. April 1995. Setz dich gut hin. Ich habe sie alle getroffen, die gesamte Kelly-Family, auf ihrem Hausboot in Köln-Deutz. Ich komme dahin und plötzlich steht Angelo vor mir. Leider auf einem eingezäunten Platz, aber ich hätte ihn berühren können. Gott, ich kann's selbst nicht fassen. Paddy, meinen Traumprinzen habe ich 4-mal kurz gesehen und ich bin echt geflogen, habe abgehoben, als ich ihn sah. Oh Paddy, ich habe ihn nur kurz gesehen, aber eine Sekunde war für mich wie eine Stunde. Oh Mann, ich glaub's kaum. Und morgen gehe ich wieder hin, den ganzen Tag.
Ja, und das musste aber jeden Tag sein, jeden Tag. Morgens in aller Herrgottsfrühe, die Sonne hat noch nicht den Tag begrüßt, da standen wir schon wieder unten am Kai und haben gewartet und meist kam gar keiner raus, vielleicht mal in 12 Stunden ein, zwei, die sich da haben sehen lassen. Und das war schon anstrengend. Du konntest keine Sekunde da weggehen, es hätte ja der Moment sein können, wo
sich ein Kelly blicken ließ, ganz genau. Denn wenn man Glück hatte, kam einer der Kellys ans Gitter, hat Autogramme gegeben und sich fotografieren lassen. Und ich hatte Glück. Ich habe Fotos mit sämtlichen Kellys, neben denen ich verpickelt, aber glücklich grinse. Einmal kam sogar Vater Dan Kelly ans Tor gehumpelt. Nur Paddy, den habe ich nie erwischen können. Ja, damn it. Stattdessen hatte ich ein Foto mit seinem 60-jährigen Vater. Aber diese Kelly-Wallfahrt nach Köln hat mich zum totalen Hardcore-Fan gemacht.
Du warst eigentlich ununterbrochen unterwegs. Ich frage mich, wie du die Schule nebenbei gemacht hast, aber hat ja anscheinend geklappt. Du hattest wirklich für gar nichts anderes irgendwelche Zeit und wenig Verständnis für Familie, für Pflichten oder für irgendwelchen Zusammenhalt in der Beziehung.
Ich habe damals in so einer Kelly-Blase gelebt, in der mich eigentlich nur eine Frage interessiert hat. Wo und wann ist das nächste Kelly-Konzert? Und weil die Kellys an 200 Tagen im Jahr auf Tour waren und echt in fast jedem Kaff gespielt haben, war das auch kein Problem. 20 bis 30 Mark haben die Tickets damals gekostet, so 10 bis 15 Euro sind das heute. Mindestens einmal im Monat bin ich mit meinen Freundinnen irgendwo hingefahren, wo die Kellys waren, immer mit meinem Schlafsack im Gepäck. Ich habe dann vor Stadien und Konzerthallen mein Nachtlager aufgeschlagen und dort gepennt, um später ganz vorne zu sein in der ersten Reihe. Und da habe ich dann stolz mein selbstgemaltes Schild Berlin grüßt die Kellys hochgehalten und war unbeschreiblich glücklich. Und so ist das einen ganzen Sommer lang gegangen. Hannover, Niedersachsenstadion, 50.000 Menschen, Hanna in der ersten Reihe. Rostock, Ostseestadion, 30.000 Menschen, Hanna in der ersten Reihe. Lorelei, 36.000 Menschen, Hanna in der ersten Reihe. Berlin Schlossplatz, 80.000 Menschen, Hanna in der ersten Reihe. September 1995. Das Konzert war der absolute Wahnsinn. Beim letzten Lied musste ich weinen. Ich konnte nicht mehr. Es ging nicht mehr. Es bricht alles in einem zusammen. Unbeschreiblich. Es hat die ganze Zeit wahnsinnig geregnet, aber es war mir so egal. Ich war einfach nur glücklich, glücklich, glücklich.
Ich fand das schon toll. Toll, weil du so wahnsinnig begeistert warst von etwas. Und das war ja immer bei dir. Wenn du irgendwas hinterher warst, warst du das 150-prozentig. Und von mittags um 12 bis nachts um 24 Uhr, da gab es nichts anderes. Eigentlich toll. Natürlich hat die Familie da teilweise auch unheimlich drunter gelitten.
Tja, je mehr ich die Kelly-Family geliebt habe, desto weniger hat mich meine eigene Familie interessiert. Sommerurlaub 1996 in Peking fand ich total scheiße. Ich wäre viel lieber nach Köln statt nach Peking gefahren. Ja, dementsprechend miesepetrig bin ich dann auch mit meinen Eltern über die chinesische Mauer geschlurft. Ja,
teilweise ist Weihnachten ausgefallen, weil du unbedingt nach Leipzig musstest, weil da ziemlich Kelly-Family irgendwie war. Und das fanden wir überhaupt gar nicht gut.
Und es war an Weihnachten?
Mhm. Genau.
Ich wollte an Weihnachten zum Kelly-Konzert.
Am ersten Feiertag.
Oh Mann, stimmt. Ich erinnere mich. Weihnachten 1995. Ich habe meine Eltern unterm Tannenbaum sitzen lassen und bin nach Leipzig zu den Kellys gefahren. Und als die nach ihrer Show mit ihrem Tourbus rauskam, habe ich mit einem Taxifahrer eine wilde Verfolgungsjagd quer durch Sachsen gemacht. Der Taxifahrer ist mit über 100 km/h über die Landstraßen gedonnert, um diesen Tourbus ja nicht aus den Augen zu verlieren. Und ey, der war fast so aufgeregt wie ich. Nö, das habe ich das letzte Mal bei den Stöhns gemacht. 100 Mark hat mich die wilde Jagd mit dem Taxi damals gekostet. Das ganze Weihnachtsgeld von meinen Großeltern ist draufgegangen. Aber dafür wusste ich am Ende, in welchem Hotel die Kellys abgestiegen waren. In einem kleinen Kaff namens Machern. Und genau da bin ich am nächsten Tag frühstücken gegangen. Hab mich still und leise an den Nachbartisch gesetzt. Ja, und statt mit meinen Eltern unterm Baum, habe ich dann diese Weihnachten neben den Kellys gesessen. Das war für mich das größte Glück auf Erden. 28. Dezember 1995. Ich frühstücke mit den Kellys. Ich werde es nie vergessen. Paddy stand auf einmal in der Tür und ich konnte nichts sagen. Er ist da mit seinem Gitarrenkoffer lang geschlurft und es kam mir vor wie im Traum. Da, einen Meter neben mir, läuft er. Es war, als wenn die Kellys für eine Stunde nur mir gehörten. Ich werde dieses Ereignis nie vergessen. In meiner Kelly-Kiste habe ich noch eine benutzte Serviette von diesem Frühstück gefunden, die ich damals vom Tisch der Kellys gemopst habe. An der Seite klebt immer noch so ein Rest Marmelade. Ob jetzt von Paddy oder Maite Kelly, keine Ahnung. Aber dieses Frühstück war auch der Höhepunkt meines Fandaseins und irgendwie aber auch der Anfang vom Ende. 30. März 1996. Ach ja, ich war beim Konzert in Stettin, war aber nicht so toll. Irgendwie hat dieses Kribbeln im Bauch gefehlt, was ich sonst immer bei Konzerten hatte. Diese Explosionen in meinem Körper, das Gefühl zu schweben, you know? Hat mir da gefehlt, dieser Flash oder wie immer ich das auch ausdrücken soll. Ich habe auch irgendwie Angst, dass ich dieses Gefühl gar nicht mehr bekommen kann, dass ich bei den Konzerten und Liedern nichts mehr fühle. Eine furchtbare Vorstellung.
When you're young, life is easy. Then the table turns around, and then you seem to realize. Sing you one more song before everything goes wrong.
Ich glaube, ich war einfach irgendwann übersättigt. Ich hatte sämtliche Kellys am Hausboot getroffen. Ich war auf Dutzenden Konzerten mit immer denselben Abläufen gewesen und ich hatte mit den Kellys gefrühstückt. Und Paddy hatte sich immer noch nicht in mich verliebt. Ich war mittlerweile 17 und irgendwie war es an der Zeit, aus meiner Kelly-Blase wieder zurück in die Realität zu kommen. 25. März 1997. 2 Jahre haben die Kellys mein Leben bestimmt und jetzt bin ich gerade dabei, mich von ihnen zu lösen, Abstand zu gewinnen. Aber irgendwie ist so eine Trennung auch voll hart, weil das ja bisher leider mein fast einziger Lebensinhalt war. Ich war gestern in Romeo und Julia und dieser Film hat mir gezeigt, was im Leben wirklich wichtig ist. Liebe. Ich brauche echt wieder jemanden, den ich über alles liebe, von den Zehen bis zu den Haaren. Jemanden, den ich nicht nur auf Postern sehen und fühlen kann. Ja, und irgendwann kam sie dann tatsächlich um die Ecke. Die große Liebe. In echt. Damals hatte ich im Schrank so eine Reihe ausgeleierter XL-T-Shirts, die mein Freund immer getragen hat, wenn er bei mir übernachtet hat. Ja, darunter war auch mein altes Kelly-Family-T-Shirt. Das hat er oft getragen, wenn wir eng umschlungen miteinander eingeschlafen sind.
Shake away, the old chains of my life.
Die Geschichte über die Zeit mit den Kellys hat Hanna uns hier im Januar 2017 erzählt, also vor anderthalb Jahren in der 100, Ausgabe 145 über Fans. Und Hanna oder bei Hanna ist in dieser Zeit sehr, sehr viel passiert. Unter anderem war sie nochmal bei den Kellys. Hallo Hanna.
Hallo, grüße euch.
Du hast sie nochmal gesehen, deine Kellys?
Ja.
Wo? Und wie war das?
Ja, und zwar, nachdem ich den Beitrag für die 100 gemacht habe, habe ich gedacht, Mensch, ey, irgendwie habe ich Bock, die nochmal zu sehen. Und dann waren ja diese ein großes Comeback-Konzert angekündigt in Dortmund in der Westfalenhalle. Ja, und da bin ich dann hingegangen.
Du bist tatsächlich von Berlin nach Dortmund nochmal gefahren, um die Kellys zu sehen?
Genau, also ich bin natürlich auch als Reporterin / ehemaliger Fan hingefahren und ja, und es war sehr, sehr verblüffend, weil ich kam da an die Westfalenhalle nach Dortmund und es war wie früher. Singende Kelly-Fans vor der Halle mit Gitarre und haben in Angel angestimmt.
So wie früher.
Dieselben T-Shirts, dieselben wallenden Röcke, nur natürlich alle nicht mehr 15, sondern so wie ich Mitte, Ende 30. Also es war aber echt ein Bild für die Götter.
Mhm. Du warst dann aber nochmal beim Konzert, wenn ich es richtig verstanden habe, noch einem weiteren in Berlin in der Waldbühne, oder?
Ja, ich muss sagen, das erste Konzert in der Dortmunder Westfalenhalle, das war wirklich krass. Das war nochmal so, wow, das hat mich nochmal so mitgerissen. Man war auf einmal drin in der Halle. Es war wie als wenn man 15 war, man hat die Augen geschlossen, die Songs kamen und du warst sofort wieder in deiner Teenagerzeit. Und genauso war es auch in der Waldbühne jetzt. Bei strömendem Regen übrigens, aber wer meine Reportage oder mein Feature gehört hat, der weiß ja, mich kann nichts abhalten, meine Kellys zu hören. Ich muss aber jetzt sagen, es reichte dann auch irgendwann. Also es war sehr viel Nostalgie dabei, die nochmal zu sehen und man hat sich erinnert an diese ganze Zeit und es macht auch viel mit einem. Aber nach dem zweiten Kelly-Konzert war jetzt auch gut für mich. Also ich muss jetzt nicht noch einen Revival und noch ein Revival irgendwie nochmal erleben, aber es war wirklich schön, die nochmal zu sehen. Mhm. Viele fragen ja so, ja, warum warst du Kelly-Fan und was ist denn an denen und so, und das muss ich wirklich sagen, bei diesen Konzerten, und das schaffen sie eben auch 20 Jahre später wieder, dieses die reißen dich mit und es ist wieder diese Verbundenheit da. Also es fallen sich wirklich fremde Menschen in die Arme. Mich hat dann in der Westfalenhalle auch eine fremde Frau umarmt und wir haben alle die Zeilen wieder mitgesungen. Und es war irgendwie so eine Verbundenheit wie auch schon früher. Also das können die Kellys nach wie vor und das, finde ich, muss man ihnen auch lassen.
Ich habe mir nochmal so Videos angeguckt auch, wo Kelly-Fans damals in den 90ern interviewt wurden. Also Mädchen wie du damals. Und da ist mir auch aufgefallen, dass ich mich schon wieder geschämt habe. Und das gleiche Gefühl hatte ich früher auch bei den Mitschülerinnen, die Kelly-Fans waren. Hast du das nicht auch ein bisschen? Weil die Antworten, die sie da gegeben haben, warum sie Kelly-Fans sind, das klang so nach Sekte. Das klang mir irgendwie unheimlich und irgendwie weltfremd. Ist das immer noch so?
Nee, peinlich ist es mir nicht. Und zwar deswegen, weil ich fand die immer cool. Und wie gesagt, das ist eine Band, die haben jetzt nach 20 Jahren wieder Erfolg. Damals bei den Kellys war es halt auch so, die Botschaft, die rausgesendet haben, auch an die Fans, ist egal, wie du aussiehst, egal wie dick oder dünn oder lang oder kurz du bist, welchen sozialen Hintergrund du hast, das ist einfach egal gewesen bei den Kellys. Du gehörst quasi zu dieser Family dazu. Und klar sahen Kelly-Fans früher auch mal ein bisschen schräg aus, aber wir haben als Fans immer jeden irgendwie akzeptiert, so wie er war. Und das finde ich irgendwie, ist auch was Cooles. Keine Ahnung, muss man sich nicht für schämen.
Meinst du, dass man so ein Gefühl nur als Jugendliche haben kann, so eine Verbundenheit zu einer Band? Oder meinst du, das könnte dir auch nochmal passieren oder ist das ausgeschlossen?
Nee, das ist schon eine Teenagerzeit. Das ist ja auch diese Verliebtheit. Ich habe letztens eine andere Freundin getroffen von mir, die mit mir diese Kelly-Zeit gemacht hat und die meinte, Mann, ich habe das Feature gehört und du warst ja so verliebt in Paddy, das war mir gar nicht bewusst. Also da ist ja eine gewisse Verliebtheit und diese extreme Zeit, das ist schon was man als Teenager eben nur hat. Und dieses diese bedingungslose Selbstaufgabe, ich meine, das würde ich heute nicht mehr machen. Ich muss nicht mehr vor der Konzerthalle übernachten. Ein Glück. Diese Gefühle kamen jetzt bei den Konzerten wieder so ein bisschen hoch, dass ich das verstanden habe. Aber eins zu eins kann man das nicht mehr so erleben. Und mit Paddy, naja, gut, also wenn ich ihn mir heute angucke, bin ich auch ganz froh, dass ich ihn damals nicht geheiratet habe.
Herzlichen Glückwunsch dafür.
Also es wäre jetzt nicht mehr mein Fall.
Danke, Hanna. Und jetzt hören wir Angel in ganzer Länge von der Kelly Family. Nee, war ein Spaß.
Ach so.
Mach's gut.
Der Song heißt übrigens In Angel. Ja,
ja, ja.
So viel
ja,
Zeit
ja.
Muss sein.
Tschüss, Hanna.
Tschüss.
Und jetzt kommen wir zu einem, der hat selber Fans. Aber nicht, weil er so toll singen kann wie die Kellys oder so, sondern eher im Gegenteil. Diesem Mann zu begegnen, war für mich ein Erlebnis. Menderes Bakci. Der Mann, der nicht singen kann und es trotzdem immer und immer wieder bei Deutschland sucht den Superstar versucht hat. 13 Mal hat er es versucht. 4-mal ist er in den Recall gekommen, aber dann war immer Schluss für ihn. Dieter Bohlen hat ihm mal ins Gesicht gesagt, das war richtig scheiße. Und trotzdem hat er es immer wieder versucht. Hartnäckig wie ein Terrier. Ich habe mit ihm gesprochen in einer Sendung über Talent hier in der 100. Und zwar als Beispiel für einen, der eher keins hat. Zumindest nicht beim Singen. Und Menderes, der hat gesagt, okay, genau darüber sprechen wir.
Hallo, schön, dass ich bei euch sein darf. Ich freue mich sehr.
Was ist für dich Talent? Was bedeutet das für dich?
Also meiner Meinung nach kann man Talent sich auch erarbeiten. Also bei mir war es zumindest so, ich zum Beispiel bin jetzt vielleicht nicht als Sänger sehr talentiert, aber ich habe mir gedacht, okay, das ist mein großer Traum. Die Anfangszeit war halt so, in der ersten Klasse habe ich angefangen mit Singen. Und da hat mir auch keiner gesagt, hey, du kannst nicht singen, sondern ich habe das in erster Linie gemacht, weil es mir Spaß macht. Ich glaube, im Leben ist es wichtig, dass man Dinge macht, die einem Spaß machen. Und wenn dann Leute sagen, du bist nicht talentiert, dann kann es einem eigentlich auch egal sein. Weil man macht das halt aus ganzem Herzen, weil es einen glücklich macht. Und mich macht halt Singen glücklich. Und ob ich jetzt Talent habe oder nicht, ist mir eigentlich relativ egal.
Mal abgesehen vom Singen, hast du woanders Talente? Siehst du woanders bei dir Talente?
Ich glaube, es ist auch ein Talent, dass man hartnäckig ist und Durchhaltevermögen hat und dass man einfach am Ball bleibt. Ein Großtalent ist von mir meine Ausdauer, denke ich mal. Also das ist meine Meinung und ich glaube, nicht jeder ist so ausdauernd wie ich.
Deine Ausdauer hat damit zu tun, dass du auf die Bühne wolltest und singen wolltest, ins Fernsehen wolltest und singen wolltest. Wann hast du das gemerkt, dass du Star werden willst, berühmt werden willst, dahin kommen willst?
Also als kleines Kind wollte ich immer einfach nur singen. Und ich wollte halt, damals war es immer so, habe ich mich immer gefragt, hey, wie kommen die Leute in die Charts? Und ich wollte immer damals in die Charts. Also das war mein großes Ziel so. Aber ich war immer sehr schüchtern damals und sehr zurückhaltend. Und ich musste mich ständig überwinden, einfach so auf die Bühne zu gehen. Da gab es dann mal einen Moment in meinem Leben, da gab es so eine Talentshow und da musste ich mich echt so überwinden, da auf die Bühne zu gehen. Und das war so meine erste Erfahrung so auf der Bühne. Und es war nicht so wirklich einfach.
Was war denn das für eine Talentshow? Erzähl uns davon.
Ich weiß nicht mehr. Das war 2001, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann. Das war Tommys Musikcafé in Langenfeld. Und man konnte,
wo du geboren bist?
Ja, genau. Ich bin in Langenfeld geboren. Und wenn man den ersten Platz erreicht, konnte man eine Aufnahme im Tonstudio gewinnen. Und da habe ich gedacht, das ist eine große Chance für mich, die ich jetzt für mich nutzen möchte. Und das war halt so ein Karaoke-Wettbewerb sozusagen. Und hat leider nicht geklappt. Und bin dann
wie
halt
war denn der Auftritt? Kannst du mal beschreiben? Kannst du dich noch erinnern?
Es war halt so, da war so ein Bildschirm und da wurde der Text halt eingeblendet. Und ich bin dann irgendwann mal nicht mehr mitbekommen. Und in der Mitte des Songs habe ich gesagt, okay, ich bin nicht mehr drin, bin einfach von der Bühne weggelaufen. Und dann habe mich halt dann geniert und habe gedacht, ich habe mich jetzt total blamiert.
Aber jetzt nochmal zurück zu diesem Auftritt in Langenfeld. Mhm. Da gehst du auf die Bühne, das erste Mal überhaupt auf eine Bühne bei einem Wettbewerb. Und das klappt irgendwie nicht. Gehst verschämst von der Bühne, brichst den Auftritt ab. Ich würde jetzt denken, oh Gott, der arme Kerl, der ist fertig damit. Mhm. Also das ist doch ein Trauma. Da macht man doch nicht weiter und bewirbt sich dann irgendwann nochmal wieder. Wann kam dein Gedanke, ich mache das weiter? Direkt danach?
Also ich habe ja zu der Zeit ja auch eine Ausbildung gemacht.
Tankwart. Tankwart, mhm. Ja.
Aha. Ich wollte halt irgendwie singen, das hat mir immer Spaß gemacht. Ich weiß noch, im Verkaufsraum habe ich immer gesungen, da gab es dann die Platte von Michael Jackson, Invincible. Mhm. Und da lief immer You Rock My World, da habe ich immer mitgesungen. Und dann irgendwann habe ich gesagt, ich möchte auch vor dem Publikum singen, was die davon halten. Und irgendwann mal gab es dann den Moment, dann habe ich halt gesehen, es gibt DSDS, da gab es diesen DSDS-Aufruf und da habe ich halt gesehen, das ist eine gute Plattform für mich und bin dann halt dorthin gegangen, ja.
Nochmal ganz kurz zurück zum Singen überhaupt. Du sagst ja, dass es dir irgendwie immer Spaß gemacht hat, dass du die ganze Zeit gesungen hast. Wie war denn das mit dem Singen zu Hause in der Familie?
Ja, also meine Eltern haben sich ja scheiden lassen und damals habe ich halt, meine Mutter war halt eine alleinerziehend und da hat sie das auch nicht wirklich mitbekommen. Ich weiß nur, dass meine Schulkameraden das sehr oft mitbekommen haben, weil ich hier ganz oft immer damals Looking for Freedom von David Hasselhoff gesungen habe.
Klassiker?
Und, ja, und also ich war immer schon so ein Typ, der immer in der Schule gesungen hat. Das ging dann bis zur Realschule, als ich dann in der 5., 6., 7., 8. Klasse war und gab es irgendwann mal die Lieder von Backstreet Boys und solche Sachen oder NSYNC Und Michael Jackson kam später mit dazu. Und ja, und da gab es dann so eine Situation, da kam der Lehrer, unser Politiklehrer rein, und da meinte dann, da hat er irgendwie so einen Kassettenrekorder mitgebracht und meinte dann so, jetzt, Menderes, möchte ich, dass du jetzt aufstehst und vor unserer Klasse singst und wir nehmen das auf und schicken das zu einer Plattenfirma. So war das damals. Und ich hatte immer auch Angst damals, dass sich meine Stimme verändert. Ja, also ich wollte halt damals immer schon was mit meiner Stimme machen.
Also dieser Wunsch, irgendwas mit der Stimme zu machen, ist ganz groß bei Menderes. Auch als du dann eben diese Anzeige siehst, DSDS, da wird gesucht. War das tatsächlich die erste Ausgabe?
Ja, 2002 fing das an, im Herbst.
Du bist dann zum Casting gegangen. Wie war das?
Ganz ehrlich, es fiel mir nicht leicht, wirklich da in diesen Raum zu gehen. Da waren so viele Leute und okay, es waren nicht so viele Leute wie jetzt. In der Anfangszeit waren es für mich aber auch schon sehr viele Leute. Ich muss mich echt überwinden, da reinzugehen und man sieht das auch in den Aufnahmen. Ich war so aufgeregt, dass ich eigentlich gar nicht wirklich singen konnte.
Also eine ähnliche Situation wie bei deinem ersten Auftritt, bei diesem ersten Wettbewerb in Langenfeld. Ja. Du bist gescheitert, kann man so sagen. Mhm. Aber trotzdem hast du dich dann im Jahr danach wieder beworben.
Irgendwann gab es dann den Punkt, ich bin wie gewohnt mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. Da gab es einen Moment, da gab es dann so 2, 3 Leute, die haben mich dann irgendwie so anscheinend erkannt irgendwie. Ich weiß nicht, irgendwie, die haben dann mich so angeguckt. Da habe ich gedacht, okay, was ist denn da los? Und dann irgendwann mal war ich dann zu Hause und dann gucke ich so, dann läuft irgendwie auf einem Fernsehsender so ein Bericht, so die schrägsten Kandidaten bei DSDS irgendwie so. Und dann gab es so eine Top-10-Liste. Und dann irgendwann mal gucke ich so, sehe ich mich so auf Platz 2. Da hat mich das irgendwie so ein bisschen geärgert. Dann habe ich gedacht, okay, so kann ich dieses Bild nicht stehen lassen. Mit der Zeit hat mich dann der Ehrgeiz gepackt und habe gesagt, hey, ich muss mich besser präsentieren. Und so kam das dann. Irgendwann hat sich das verselbstständigt und habe dann gesagt, ich muss mich immer wieder weiterentwickeln. Und so kam das, dass ich so oft mitgemacht habe.
Das Jahr danach hast du dich dann eben nochmal beworben, nach der ersten Staffel. Das war dann 2003, richtig? Mhm. Und das ging relativ durch die Medien. Das klang so.
I never ever wanna hurt ya. I just wanna love ya. I just wanna sex you up. Wanna give you everything you needed. Ach nein. Trouble on my penis in the way. Kann ich auch mal vielleicht neu anfangen? Don't walk away. See, I just can't find the right thing to say. A trouble on my penis in the way.
Michael Jackson? Ist das, ne?
Ja, das von Invisible Album. Das habe ich ganz oft damals gehört.
Bei diesen Ausschnitten war es so, die haben es sogar zu Wer wird Millionär als Frage geschafft. Ja. Und die Frage war, glaube ich, was versucht dieser Mann da zu sehen?
Ja, Miss Piggy, dann irgendwie Donald Duck oder irgendwie, oder am Schluss so Michael Jackson so irgendwie.
Du lachst darüber. Ja. Ist das nicht total, also macht einen das nicht fertig?
Ja, das
ist doch Veralberung.
Ja, okay, aber ich glaube, es ist wichtig auch, dass man sich nicht so eine Angriffsfläche aufbaut, sondern es ist auch manchmal wichtig und richtig, dass man einfach auch über sich selber lachen kann, dass man das nicht zu ernst nehmen darf. Ja, mittlerweile kann ich damit eher besser umgehen als damals, aber damals konnte ich aber auch eigentlich damit ganz gut umgehen. Ich
weiß, was ist da passiert?
Eigentlich hat sich gar nicht verändert. Man ist natürlich für einen Moment so ein bisschen enttäuscht. Irgendwie macht es trotzdem Spaß, dass man sich da sieht irgendwie. Weißt du, was ich meine?
Wie machst du das? Also ganz ehrlich, ne? Weil das finde ich einfach faszinierend. Mhm. Und das wünschte ich ganz vielen Leuten, dass sie nicht einknicken bei sowas, wenn man das sieht, bei Wer wird Millionär? Und da lachen die Leute ja nicht mit dir, weil du lustig bist, sondern sie lachen in dem Moment, das muss man ganz ehrlich sagen, auch über dich. Und trotzdem kommst du damit klar. Was ist der Gedankengang dahinter?
Ich glaube, wenn man etwas gerne macht, dann ist es einem relativ egal, was die Leute sagen. Also ich singe wirklich gerne. Also es ist nicht so, ich mache es jetzt nicht fürs Publikum, mittlerweile schon. Aber damals war es so, ich singe einfach für mich selber, weil mich das einfach glücklich macht. Egal, ob ich jetzt schief singe oder ob ich die Töne treffe oder auch nicht. Aus meiner Perspektive, ich sehe das nicht so tragisch. Also es ist okay, in der Anfangszeit hat man mich belächelt, hat mich durch den Kakao gezogen. Das hat mich hier eigentlich mir weitergeholfen. Also das hat mich hier weitergebracht. Ich konnte an meinen Defiziten arbeiten und konnte mich dementsprechend auch weiterentwickeln.
Das heißt, das war auch eine Triebfeder, immer weiterzumachen. Du hast dich ja dann nicht nur bei jeder Staffel DSDS beworben, immer weiter, bist eben nie übers Recall hinausgekommen. Gab es irgendwann mal einen Moment, wo du gedacht hast, das brauche ich jetzt nicht mehr, jetzt bin ich angekommen?
Schwierig zu beantworten, deine Frage. Also ich glaube, man kommt nie wirklich im Leben an. Also zumindest ich bin noch nie irgendwo angekommen. Natürlich hat man verschiedene Ziele im Leben, die man noch erreichen möchte. Wenn man es geschafft hat, dass die Leute einen, abgesehen vom Gesang, einfach so akzeptieren, wie man ist, dann hat man schon etwas Großes erreicht. Ich glaube, für mich ist es sogar jetzt wichtiger geworden, als Mensch zu akzeptiert zu werden, als Sänger oder als Entertainer.
Hat der Dschungel, du bist ja Dschungelkönig dann auch geworden, da was zu beigetragen? Hat sich danach dann irgendwie das verändert, wie die Leute mit dir umgegangen sind?
Das Dschungelcamp hat mir so viel dazu beigetragen, in der Hinsicht, dass die Leute mich jetzt auch als Mensch wahrnehmen, nicht nur als Witzfigur sozusagen, sondern die können auch jetzt klar differenzieren und sagen, hey, da steckt auch ein Mensch dahinter, der hat auch ein Herz, er hat auch Gefühle und er hat was zu sagen und er hat ein klares Ziel im Leben und das er verfolgt und das honorieren die Leute auch mittlerweile.
Seit Anbeginn mit DSDS verknüpft, der Dschungelkönig, hat das alles dein Leben verändert? Nicht im Sinne von, du fühlst dich jetzt anders, sondern wie das so ist, auf der Straße rumzulaufen, die Leute erkennen dich und so weiter und so fort?
Die Leute erkennen mich ja schon seit Jahren so und das kenne ich ja nicht anders jetzt. Es hat sich halt so mit den Jahren so in diese Richtung entwickelt. Ich schätze das alles. Ich bin sehr dankbar darüber, dass ich jetzt bis jetzt durchgehalten habe und jetzt auch mein Fleiß belohnt wurde letztendlich. Manchmal möchte man auch nicht erkannt werden. Es ist so. Es ist nicht immer, aber es gibt manchmal Momente, wo man sich denkt, es ist nicht immer wirklich angenehm. Aber wenn solange die Leute freundlich sind, dann macht es Spaß.
Aber du erlebst wahrscheinlich auch das Gegenteil, ne? Also
ja,
es gibt
deswegen
wahrscheinlich immer noch die Leute, du hast ja gesagt, die Medien haben dich als den Versager oder ich weiß nicht, wie du es gerade formuliert
Witzfigur.
Hast, als die Witzfigur dargestellt. Das wird ja wahrscheinlich auch noch bei den Menschen kleben geblieben sein.
Ja, genau. Und das ist auch bei mir. Bei mir ist es auch genauso, man kann es so formulieren, ich habe schon zu viel Negatives erlebt, dass ich gar nicht mehr fast glauben kann, dass so viel Positives jetzt gerade auf mich einprasselt, weißt du? Das ist halt schwierig, damit umzugehen.
Wenn du das. Danke, dass du hier warst und es war wirklich toll, mit dir zu reden. Und das darfst du bitte genauso nehmen, wie ich es gesagt habe.
Okay, danke schön.
Ha. Nach dem Gespräch hat sich Menderes nochmal bei uns bedankt hier bei Deutschlandfunk Nova, hat gesagt, dass er schon Angst hatte, dass wir uns irgendwie über ihn lustig machen würden, aber dann direkt gemerkt hätte, ja, das hier, das ist okay und hier kann ich mich öffnen. Und dann hat er mir sogar noch seine Biografie geschenkt mit einem Autogramm, steht immer noch bei mir auf dem Schrank, gut sichtbar für alle und sorgt immer mal wieder bei Gästen, die bei uns zu Hause sind, irgendwie für Irritation. Julia, du hattest ja damals die Idee zu dem Gespräch und man könnte fast sagen, du bist sowas wie ein Menderes-Fan, ne?
Ja, also ich finde ihn auf jeden Fall einen super Typen und ein super Beispiel, glaube ich, so für jemanden, der einfach das macht, was ihn antreibt und seinen Weg einfach geht, egal gegen welche Widrigkeiten. Seine Musik, da können wir uns jetzt drüber streiten.
Allerdings, ja.
Und seit dem Interview, das er hier gegeben hat, folge ich ihm auch bei Instagram, wo er ziemlich aktiv ist. Und er postet auch immer wieder Bilder von Konzerten, die er gerade gegeben hat. Also er tritt schon immer wieder auf.
Aber wo dann so ungefähr?
Na, zum Beispiel war er jetzt mal in Braunschweig und ist da beim CSD aufgetreten. Und auf den Bildern sieht man, also die sind aus der Bühnenperspektive geschossen, der rockt echt die Bühne. Hat richtig Spaß und da stehen wirklich viele Leute vor der Bühne und ich glaube, denen ist es ziemlich egal, ob er jetzt singen kann oder nicht.
Ja, weil er einfach so eine Type ist, wie er ist und das ist auch gut so. Jetzt geht's auch um Musik in der nächsten Geschichte, die wir hören hier in der 100, aber irgendwie eben auch nicht, denn es geht daneben auch um eine Frau, die mit aller Macht versucht, alles Russische aus ihrem Leben zu verbannen und zwar mit Hilfe von Musik. Und Fan sein. Vlada Kolosova ist Journalistin, Kolumnistin, schreibt für viele, viele deutsche Medien. Sie ist als 12-Jährige mit russischen Eltern auf eine deutsche Schule gekommen und da, ja, da brauchte sie Musik.
Mit 12 beschloss ich, ein Spice Girl zu werden. Ich hätte meinen rechten Arm dafür hergegeben, beide Arme sogar. Dabei handelte es sich nicht einmal um die britische Superband, sondern um die 4 beliebtesten Mädchen meiner Klasse, die noch eine weitere suchten, um ihre Clique auf Spice Girls Größe zu bringen. Die Posten von Jerry, Emma, Victoria und Mel C waren schon vergeben. Aber Mel B, die dunkelhäutige Scary Spice, wollte keine sein. Die Spice Girls hatten Federmäppchen mit ihrem jeweiligen Idol und sprachen sich untereinander nur mit ihren Spice-Namen an. Sie hatten Strähnchen im Haar, Bauchnabelpiercings und ordentlich eingetupperte Pausenbrote.
Meine Familie war gerade frisch aus Russland nach Cottbus übergesiedelt, mit 4 Koffern und dürftigem Wortschatz. Ich trug einen Topfschnitt und eine Mom-Jeans, 15 Jahre bevor sie wieder angesagt war. Als Pausensnack packte mir meine Mutter Kohlrouladen in ausgespülte Eiscreme-Verpackungen. Die Spice Girls ignorierten meine Existenz, außer wenn ich mir mal wieder einen Fauxpas leistete, meine Schulsachen in eine Plastiktüte trug oder das Musik sagte. Mir wurde klar, wenn ich eine von ihnen sein will, muss ich mich anpassen. Ich begann Listen zu schreiben, was an mir noch deutscher werden muss. Diese Listen habe ich bis in die Oberstufe hineingeführt und danach aufbewahrt. Sie regelten mein Leben bis ins Detail. Mehr Müsli essen. Dabei schien mir das deutsche Frühstück angemessener für Wellensittiche als für menschlichen Verzehr. Wetten, das gucken. Ich verbrachte viele Abende damit, Deutschen dabei zuzuschauen, wie sie Fliegen mit offenem Mund fingen oder sich Maiskörner in die Nase schoben. Dabei hätte ich lieber die russische Sendung Wo, Was, Wann geguckt, in der russische Superbrains knifflige Fragen beantworteten. Nicht das R-Rollen. In einem seltsamen Glauben, dass Russisch sprechen meinen Akzent verstärken würde, habe ich mich für ein paar Monate ausschließlich auf Deutsch verständigt. Mit meinen Schwestern spreche ich seitdem nur noch Deutsch. Ich lernte kohlensäurehaltiges Wasser zu lieben und russischen Pop zu hassen, effizient zu sein und der, die, das Ziel sicher anzuwenden. Einmal erkundigte ich mich sogar, wie aufwendig ein Namenswechsel wäre. Ich wollte einen möglichst durchschnittlichen deutschen Vor- und Nachnamen, aber meine Eltern erlaubten es mir nicht. Auch sie hätte ich am liebsten umgetauscht mit ihrem peinlichen Akzent und ihren glänzenden Lederjacken und stattdessen viel lieber eine deutsche Elternstandardausgabe mit Reihenhaus und Funktionsklamotten gehabt. Erst jetzt wird mir bewusst, wie sehr sie verletzt haben muss, dass ich mich so gar nicht für meine russische Seite interessierte. Meine Mama lebt und arbeitet seit 17 Jahren in Deutschland. Sie spricht gut Deutsch, aber ihr Akzent und ihre Fehler sind ihr unangenehm. Sie hat nur eingewilligt, für dieses Radiostück mit mir zu sprechen, wenn wir es auf Russisch tun.
Es tat mir unglaublich leid, dass du nach unserem Umzug nach Deutschland keine russischen Freunde gesucht hast und allerhöchstens mit der Familie oder mit unseren Bekannten Russisch gesprochen hast. Wenn man in einem Land geboren wurde und dort erzogen wurde, formt dieses Land und diese Gesellschaft die Mentalität und den Charakter. Das kann man nicht in 1-2 Jahren loswerden.
Jetzt, wo ich fast 30 bin, gebe ich ihr recht. Trotz meiner radikalen Eindeutschungskuren fühle ich mich nicht hundertprozentig deutsch. Und das ist ganz gut so. Damals versuchte ich, meine gesamte Familie zu Klischee-Deutschen zu machen. Ich erklärte ihnen, warum man eine Haftpflichtversicherung braucht und die schrumpeligen Äpfel aus dem Bioladen besser waren als die schönen aus dem Supermarkt. Ich hielt Familienvorträge über das Energiesparen, wie sie auch in der Broschüre der Verbraucherzentrale hätten stehen können. Wenn meine Eltern mit mir auf die Straße gingen, verbat ich ihnen, Russisch zu sprechen. Die russischen Romane, die sie mir schenkten, ließ ich ungelesen im Buchregal stehen. Was mir damals nicht klar war, damit lehnte ich einen wichtigen Teil ihrer Identität ab.
Russische Kultur und russischer Sprache sind für mich einfach notwendig.
Die russische Sprache und die russische Kultur sind für mich absolut notwendig. Es ist die einzige Sprache, in der ich mich wohlfühle, die ich bis auf Kommas und Intonation kenne. Ich denke in dieser Sprache. Ich träume darin. Selbst die Dinge, die sich hier abspielen, in Deutschland.
Um möglichst deutsch zu werden, beschloss ich, ausschließlich deutschen Umgang zu haben, verbat mir russische Filme und Fernsehprogramme. Ein Spice Girl wurde ich trotzdem nicht. Kurz vor den Sommerferien schnappte ich auf, wie Emma zu Jerry sagte, dass ich seltsam sei. Ich verdoppelte meine Eindeutschungsbemühungen. Später, als ich Abitur machte, wäre niemand mehr darauf gekommen, dass ich aus einem anderen Land stamme. Von meiner Herkunft war nicht mehr viel übrig geblieben, außer meinem Namen, Vlada, den hohen Wangenknochen und dem russischen Pass. Heute kann ich über die ganze Geschichte nur schmunzeln, aber nicht nur. 2015 sind 1,1 Millionen Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Viele von ihnen sind Kinder und Jugendliche. Die Geschichten dieser jungen Menschen und meine sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Sie flohen vor einem Krieg, Meine Familie kam ohne existenzielle Not hierher, weil Deutschland Russlanddeutsche eingeladen hatte, hier zu leben. Aber auch die Flüchtlinge werden in den nächsten Jahren vor der Frage stehen, vor der ich damals stand. Wie kann ich dazugehören? Momentan wird wieder viel über die Integration gesprochen. Viele fürchten, dass Flüchtlinge schlecht Deutsch sprechen und nicht unsere Kultur und unsere Werte teilen. Es sind zum Teil verständliche Sorgen. Mein 12-jähriges Ich hätten viele Anpassungsforderer von heute wahrscheinlich sehr gern gesehen. Das Mädchen, das bis ins kleinste Detail deutsch sein will. Aber ich hoffe, dass die Menschen, die gerade nach Deutschland kommen, sich anders verhalten als ich damals. Dass Integration auch möglich ist, ohne die Vollamputation ihrer Kultur. Meine Schwester Elisabeth wurde hier in Deutschland geboren. Sie ist 16 und spricht noch Russisch, allerdings mit Fehlern und einem Akzent. Sie war nur bereit, mit mir fürs Radio zu sprechen, wenn wir auf Deutsch reden. Was das Ablehnen des Russischen angeht, wiederholt sie meine Geschichte. Sie kann zwar die kyrillische Schrift lesen, hat aber momentan kein Interesse an russischen Büchern oder an der Sprache.
Nee, ich finde es nicht so schlimm, dass ich nicht so gut Russisch spreche. Aber manchmal nervt es mich schon, dass sich alle darüber lustig machen, dass ich einen russischen Akzent habe. Und manchmal kenne ich manche Wörter auf Russisch nicht, vor allem die komplizierteren wie Praktikum oder Steuern. Wenn ich Russisch spreche, fühle ich mich manchmal dumm.
Ihre Muttersprache benutzt sie deshalb nur, wenn sie unbedingt muss. Also nur mit Mama, Papa und Oma. Mit mir weigert sie sich, Russisch zu sprechen. Unsere Familienfeiern sind deshalb immer bilingual. Manchmal muss auch übersetzt werden. Ich frage mich, ob meine Schwester ein anderes Verhältnis zu meinen Eltern hat als ich. Einfach, weil es zwischen ihnen eine Sprachbarriere gibt.
Manchmal verstehen meine Eltern mich nicht oder ich sie. Deshalb müssen wir ein paar Wörter im Internet nachschauen. Ich fahre nicht gern nach Russland. Ich fühle mich da wie ein Alien. Alle wissen sofort, dass ich woanders herkomme.
Ich hoffe, meine Schwester entdeckt das Land und die Kultur ihrer Eltern doch noch für sich. Mir tat spätestens an der Uni das radikale Ausreißen meiner Wurzeln leid. Ich sah, wie sich meine slavophilen Freunde in Unikursen mit russischen Deklinationen abmühten, um russische Klassiker im Original zu lesen. Auf Partys wurde ich in Gespräche über Tolstoi und russische Politik verwickelt, hatte aber von beidem keine Ahnung. Mein Russisch war so eingerostet, dass ich kaum schreiben konnte. Es war, als hätte ich ein teures Geschenk, die russische Sprache und die Kultur, die ich umsonst bekommen hatte, beschämt vergraben. Und jetzt war es verrottet. Unter den jungen Flüchtlingen werden viele dabei sein, die sich wie meine Schwester und ich früher dafür schämen, eine andere Geschichte zu haben als alle anderen. Ich würde ihnen gern sagen, löscht eure Ursprungskultur trotzdem nicht aus. Deutschland hat viel Gutes zu bieten, eine reiche Sprache, kostenlose Bildung, Feminismus und wirklich tolle Tupperdosen. Aber nicht alles, was ihr von zu Hause mitgebracht habt, ist peinlicher Müll. Es kann Deutschland reicher machen, auch wenn die Idioten die Flüchtlingsheime anzünden, anderer Meinung sind. Es dauerte lange, bis ich wieder lernte, in Kyrillisch zu schreiben, russische Freunde fand und so viel von der Lage im Land verstand, dass ich wütend auf die russische Politik werden konnte. Aber das ist eine andere Geschichte. Heute ist mir klar, sollte ich mal Kinder haben, ich werde ihnen russische Namen geben. Abends werde ich ihnen Struwwelpeter vorlesen, aber auch Märchen über Baba Yaga. Meiner Mutter ist es wichtig, dass ihre Enkelkinder Russisch sprechen.
Ich liebe meine Enkel jetzt schon, noch bevor sie geboren sind. Und wenn ich sie liebe, wie kann ich meine Liebe anders ausdrücken als auf Russisch? Ich werde mein Bestes tun, dass sie meine Sprache sprechen, dass sie auf Russisch Witze machen können und meine Witze verstehen.
Und wenn meine Kinder sich Sorgen machen, dass sie anders sind, spiele ich ihnen etwas von den Spice Girls vor. Damals reichte mein Englisch nicht aus, um ihre Songtexte zu verstehen. Aber jetzt weiß ich, dass die Hauptmessage der Spice Girls war: Du bist in Ordnung, so wie du bist.
Lada Kolosova über ihre Suche nach der russisch-deutschen Identität. Das ist ein Beitrag aus der 100-Ausgabe 98. Russland im Herzen, Deutschland im Pass. Wir haben damals über Russlanddeutsche gesprochen. Heute gibt es ja Geschichten für lange Reisen aus dem 100-Archiv, 100 Folge 169, Editor's Choice, Musik und Tiere. Und Musik hatten wir jetzt schon, aber Tiere, die haben bisher gefehlt. Die kommen jetzt aber. Es geht nämlich um Haustiere, die treuen Freunde, Begleiter von so vielen Menschen. Aber auch Meerschweinchen, auch Katzen, auch Hamster werden irgendwann alt. Was tut man dann, wenn sie, weiß ich nicht, Nierenprobleme kriegen wie viele Katzen und ständig überall hinpissen? Wenn sie Schmerzen haben, sich kaum bewegen können? Sieht man dann zu, wie sie leiden? Oder geht man ständig mit ihnen zum Tierarzt, gibt ihnen ganz teure, viele Medikamente? Oder macht man einfach kurzen Prozess? 100-Reporterin Vera Pache hat mit ihrem Vater über sein besonderes Verhältnis zu den Haustieren gesprochen.
Ja, ich bin 44 geboren in Billerbeck, Bombeck. Das ist eine Ortschaft in der Nähe von Billerbeck und direkt oben auf den Baumbergen gelegen.
Da habe ich meine das ersten vier ist Jahre Rudolf Pache, genannt Rudi, mein Vater. Er meint, um sein Verhältnis zu Tieren zu verstehen, muss man wissen, wo er aufgewachsen ist. Das finde ich auch. Man muss dazu nicht wissen, wo Billerbeck, Bombeck oder die Baumberge liegen, aber man muss wissen, dass er vom Land kommt.
Ich bin also sehr behütet aufgewachsen und in einer sehr natürlichen Umgebung, eigentlich nur unter Landwirten.
Mein Großvater war Landschullehrer.
Das Salär eines Landschullehrers war nicht so sonderlich hoch, dass man ausreichend hätte davon gut leben können.
Erst recht nicht, wenn man 6 Kinder hat.
Damit also auch noch ein bisschen mehr auf den Tisch kam, hat man natürlich einen großen Garten und eine große Wiese. Auf dieser Wiese liefen 10 Gänse, 2 Schweine und 10 Hühner waren wahrscheinlich auch immer im Umfeld. Es gab auch mal Schafe. Das wechselte ganz nach Bedarf.
Wie war dein Verhältnis zu den Tieren?
Ja, als Kinder fanden wir es immer spannend, die Tiere natürlich in irgendeiner Form zahm zu machen. Und das ging natürlich nur über Leckerlis. Und wir machten das mit Eicheln, die haben wir dann an die Schweine verfüttert. Und wenn die uns sahen, dann kamen die schon von weit her, von der Wiese auf uns zugerannt, freudig, grunzend. Und der Moritz, der machte sogar noch Männchen und machte das Maul weit auf, damit wir ihm die Eicheln ins Maul schmeißen konnten.
Moritz war nicht das einzige zahme Tier mit Namen. Da gab es Jakko die Dohle, Chipo die Ente, die so gut Fliegen fangen konnte, und Aki den Bussard. Das war alles früher, aber es ist bis heute so geblieben. Mein Vater kennt alle Vögel, die in der Hecke neben unserem Haus auftauchen. Oder zumindest behauptet er das. Und auch heute noch gibt er vielen einen Namen. Ich erinnere mich an Felix die Amsel, die fast bis in die Küche gehüpft kam, weil mein Vater sie gezähmt hatte. Und vergangenen Sommer hat er es tatsächlich geschafft, dass eine kleine Meise ihm Körner aus der Hand gepickt hat. Obwohl Rudi Pache vielleicht der tierliebste Mensch ist, den ich kenne, gab es bei uns früher die Ansage, keine Haustiere. Warum? Die Gründe sind eher bei meiner Mutter zu finden, Karin Pache.
Ja, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, es gibt keine Haustiere, obwohl ihr immer gebettelt habt. Wir hätten gerne Kaninchen oder sowas. Und ich habe bei anderen Familien immer gesehen, dass die Mütter immer die Ställe und so weiter sauber machen mussten. Und da habe ich gedacht, ach, ich versuche es mal, ob wir drumherum kommen.
Dieser Plan ging nicht auf.
Ja, also wir haben uns selber keine Tiere gekauft, sondern wir haben sie immer in Pflege gekriegt und dann sind die oft bei uns geblieben, weil die anderen dann gesagt haben, oh ja, dann schenke ich sie euch. Und schon hatten wir ein Haustier.
So ist mein einer Bruder zu seinen Hamstern gekommen und auch mit der Katze ist es später so gelaufen. Aber die Vögel sind uns zugeflogen. Als erstes Peter.
Das war ein Wellensittich. Dann später kam dann nochmal ein Kanarienvogel ins Haus. Das war Fipi. Ja, Fipi konnte wenigstens besser singen als der Peter.
Fipi ist uns auch zugeflogen.
Das stimmt. Wir wohnen direkt an einem Sportplatz. Und dann kamen auch schon mal die Fußballspieler und sagten, oh, hier sitzt ein Vogel auf dem Tor und was machen wir jetzt? Und dann kam mein Mann natürlich und hat dann schnell einen Käfig geholt und schon hatten wir einen Vogel.
Und dann später kam die Katze Lucy noch zu uns ins Haus. Lucy, die wollte wieder in ihr altes Revier zurück. Die Nachbarn waren nach Münster verzogen. Und als wir sie besuchten, sah ich, dass Lucy ziemlich apathisch immer nur in der Ecke lag und konnte auch nicht mehr wie früher einfach nach draußen in die Natur, um dort herumzustromern.
Eine Katze, die keinen Auslauf hat? Ein Albtraum für meinen Vater. Lucy ist dann zu uns gezogen und mein Vater und sie sind echt dicke Freunde gewesen.
Er ist ja dann pensioniert worden und war dann morgens alleine zu Hause und ich habe gearbeitet und die Lucy lag dann immer direkt zu seinen Füßen und hat dann ihm Gesellschaft geleistet, wenn er Zeitung gelesen hat und sie lag da und schlief und schnurrte.
Und er hat die auch ein bisschen gezähmt, oder? Die war viel wilder, als wir die bekommen hatten.
Ja, die Lucy konnten wir fast überhaupt nicht streicheln und er hatte auch erzogen. Wir mochten nicht, dass die zum Beispiel irgendwie auf die Tische springt oder sowas. Das hat er alles geschafft.
Die hatte eine Zeit lang auch noch mit Fipi zusammengelebt. Das heißt, Fipi durfte ja auch gelegentlich aus seinem Käfig und durfte in der Wohnung frei rumfliegen. Und zu der Zeit hatten wir auch noch Lucy.
Und eigentlich haben wir das immer geschafft, das gut getrennt zu halten. Aber irgendwann ist Fipi mir irgendwie durch die Tür gehuscht und kam in den Flur. Und aus der anderen Tür kam dann Lucy und stürzte sich natürlich auf Fipi.
Ich selber erinnere mich noch an diesen Tag, als wäre es gestern gewesen. Ich stand nämlich direkt nebenan unter der Dusche.
Da habe ich mich so fürchterlich erschreckt, dass ich geschrien habe, also wie am Spieß.
Ich habe meine Mutter noch nie so laut kreischen gehört. Ich dachte, jemand wäre bei uns eingebrochen und hätte sie umgebracht.
Aber das Gute an der ganzen Sache war, dass also Lucy wohl auch so einen Schrecken bekommen hat und hat also nicht den Fipi aufgefressen.
Also, sowohl meine Mutter als auch Katze und Vogel haben diesen Vorfall überlebt. Lucy und Fipi sind bei uns alt geworden und später auf andere Weise gestorben.
Ja, das waren immer dann die traurigen Momente, wenn man dann merkte, das Tier war alt, es wurde älter, es fraß nicht mehr und wackelte auf der Stange. Und naja, da wusste man, da geht ein schönes kleines Tierleben zu Ende.
Wie war es mit Fipi?
Ja, was?
Du hast manchmal nachgeholfen bei den Tieren.
Naja, das konnte man ja dann ein bisschen beschleunigen. Sie mussten dann nicht mehr so leiden. Da hat man vielleicht mal mit dem Spaten nachgeholfen und dann war es eben halt passiert.
Bei wem hast du mit dem Spaten nachgeholfen?
Beim Fipi.
Und auch Lucy ist uralt bei uns geworden. Alt und schwach.
Das Problem war, als sie alt wurde, bin ich zu mehreren Tierärzten gefahren. Und der eine verordnete Astronautenkost. Sie konnte nichts mehr schlucken und die war also auch nicht so ganz preiswert zu kriegen. Der nächste wollte sie noch in Quarantäne nehmen. Er wollte mal sehen, eine Blutuntersuchung, der hätte vielleicht auch noch ganz gut. Aber auf meinen Hinweis, dass Lucy nun schließlich auch schon 19 Jahre alt sei und vielleicht ja doch schon an Altersschwäche leide. Das wollten sie beide noch nicht akzeptieren.
Aber Rudi hat gesagt, das ist nicht tiergerecht, das kann es nicht sein, dass man so viel Geld auch ausgibt für ein Tier, was vielleicht in der Natur schon von anderen Tieren vielleicht getötet wird oder so. Und dann, ja, hat er, aber ich kann das gar nicht erzählen.
Sie ließen mich also mit meinem Problem allein.
Also ist Lucy wieder mit nach Hause gekommen.
Und du hast Lucy echt geliebt, ne? Du konntest es nicht mit ansehen, wie die immer älter wurde und nichts mehr fressen konnte, oder?
So ist es. Ich sah jeden Tag dieses Elend vor mir und ich merkte auch, dass sie sich kaum noch auf den Beinen halten konnten. Musste dann selber irgendwie eine Lösung finden, sie von ihrem elenden Dasein jetzt zu befreien.
Was genau hast du mit Lucy gemacht?
Ich habe sie stranguliert. Ganz schnell. Das ging ganz schnell.
Boah, hast du da geweint?
Nein, ich war aber traurig, muss ich ehrlich gestehen. Also, na klar, man hatte sich an dieses Tier gewöhnt und ich würde auch normalerweise es niemandem erzählen. Wenn du nicht meine Tochter wärst, würde ich es keinem erzählen, dass ich Lucy selber dann von ihrem Leiden befreit habe.
Ich bewundere das. Ich könnte es nicht. Aber für mich ist das wirklich konsequente Tierliebe. Oder vielleicht noch mehr Respekt vor dem Tier. Für meinen Vater ist es einfach ein ganz enger Bezug zu seiner Kindheit auf dem Land.
Das war ja ein großer Abenteuerspielplatz für mich. Die Bauernhöfe hatten ja einiges zu bieten und so bekam man doch auch sehr viel vom Leben und Sterben der Tiere mit. Und da hat man ja auch gesehen, dass auch dort kräftig nachgeholfen wurde, damit letztendlich das eine Tier mit auf den Tisch kam oder dass das andere auch vielleicht an Altersschwäche sonst hätte noch ewig leiden müssen. Da hat man auch dann ein bisschen nachgeholfen und das war so gang und gäbe.
Vielen Dank, aber du weißt schon, dass ich diese Geschichte im Radio erzählen will, ne? Vorher hast du gesagt, du würdest es eigentlich niemandem erzählen, wenn ich nicht deine Tochter wäre.
Ja, ich könnte mir jetzt schon vorstellen, dass da bei einigen der Aufschrei kommt. Aber da muss ich mit leben.
Vera Pache über ihren Vater und die Haustiere. Ein Beitrag aus der Sendung Tiere töten, Ausgabe 12, also eine ganz, ganz frühe 100. Und das ist ein Thema, Julia, was mich auch im Moment immer wieder beschäftigt.
Ich habe schon davon gehört, ihr habt eine Katze.
Wir haben eine Katze, nicht nur eine Katze, einen kastrierten Kater, also einen Katzer, wie ich ihn gerne auch nenne. Und der Katzer ist verdammt alt. Also so eine Katze wird ja normalerweise, weiß ich nicht, 15, 16, vielleicht 14 Jahre.
Ich habe auch schon mal 18 gehört.
Tobi ist 20 Jahre alt.
Krass, der kann sich noch auf den Beinen halten?
Der kann sich meistens noch auf den Beinen halten. Er wird nur dement. Und das heißt, der wacht nachts auf und weiß nicht, wo er ist und mautzt dann. Und dann wird man halt davon wach und so. Und eigentlich ist das Einzige, was man so merkt, er bewegt sich nicht mehr so richtig gut. Und er braucht unfassbar viel Liebe. Er will die ganze Zeit am liebsten gestreichelt werden. Dann ist eigentlich alles gut.
Also auf Mensch könnte man jetzt sagen, es nervt manchmal auch ein bisschen.
Auf jeden Fall. Sowas von. Aber er ist nun mal der Tobi und er ist auch süß. Aber letztens hatte er so eine Phase. Vielleicht hatte er da auch nur Magen-Darm. Da hat er die ganze Zeit alles wieder ausgekotzt, hat nichts mehr gegessen. Und das ist krass. Das ist eh ein alter, sehr, sehr dünner Kater. Und der war dann abgemagerter als so eine Straßenkatze irgendwo in Griechenland. Ganz, ganz dünn. Und wir haben echt gedacht, jetzt ist es vorbei. Und dann haben wir auch überlegt, was macht man da? Ja, also
Tierarzt gehen und einschläfern lassen.
Genau, kann man das jetzt machen?
Weil erschießen zu Hause ist wahrscheinlich schwierig.
Ja, oder geht man dann, eine andere Option ist ja, die man auch oft hört, dass die dann irgendwie, keine Ahnung, Magentabletten kriegen und was für die Niere und dies und jenes. Ne? Wir haben dann einfach ein bisschen Thunfischwasser ihm gegeben. Das hat er dann angefangen zu trinken und irgendwann hat er auch wieder gegessen und jetzt ist er wieder der Alte.
Wie schön
der
für euch.
Der Alte. Und bleibt noch ein bisschen da.
Wie schön für euch. Und ja, ich glaube, es ist schwierig für manche Menschen, sich von Tieren zu trennen. Ne? Also hatten wir, glaube ich, auch schon mal einen Beitrag in der 100 über Tiere. Da hatten wir mehrere. Und da hat Peter Glaser, glaube ich, mal erzählt, wie furchtbar es für ihn war, als irgendeine seiner Katzen gestorben ist. Der ist ja bekennender Katzenfan und so. Wie ihm das im Herzen wehgetan hat, als dieses Tier weg war. Und ich glaube, dass manche Menschen dann, also ne, wenn es dann soweit ist, dann wird man trauern.
Na klar, ich werde auch trauern, ganz bestimmt. Aber die Entscheidung, was wir jetzt machen, die ist erstmal vertagt und da kümmern wir uns drum, wenn er nochmal schwach und alt und kränklicher wird. Das war's mit der zweiten Sommerausgabe dieser 100 Geschichten aus dem Archiv. Danke an Vera Pache, an Hanna Ender, an Vlada Kolosova und Menderes Bakci für die Geschichten. Danke auch an Julia Roche für die Redaktion dieser Sendung. Danke euch, dass ihr dabei wart. Die nächste reguläre Ausgabe 100 gibt's dann in 2 Wochen. Wenn du dich einer Sache verschreibst, heißt es dann, was werden wir da hören?
Da haben wir 2 Geschichten schon im Programm. Und zwar einmal die Geschichte von Gerhard Trabert, ein Arzt, der ein Arztmobil hat, mit dem er Menschen hilft, die keine Krankenversicherung haben. Und wir hören die Geschichte von einem Mann, der sich dem Mount Everest verschrieben hat, beziehungsweise einer der ersten Expeditionen, die dort hochging. Jochen Hemlepp heißt er.
Und wir haben natürlich noch ein bisschen Zeit, wenn wir 2 Geschichten haben. Wenn ihr da was habt, wo ihr sagt, das passt da rein, das ist eine Geschichte, die würde ich gerne mal erzählen in der 100, dann schreibt uns bitte. mail@deutschlandfunknova.de ist die Adresse dafür. Da könnt ihr auch eure Kritik abladen, Beschimpfungen, aber auch Lob, Anregungen und nette Sachen. Habt eine schöne Zeit. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
Ja, natürlich ist mir das irgendwie ein bisschen peinlich, meine Kelly-Geschichte. Aber ganz ehrlich, so die Musik der Kellys, die macht immer noch irgendwas mit mir. Wenn ich diese ganzen Musiken wie jetzt für diesen Beitrag so hervorkrame, dann kommt es mir vor, als wenn ich wieder da bin. So als kleines Mädchen, erste Reihe, mitgetanzt, mitgesungen. Und was ganz witzig ist, manchmal ruft mich auch heute noch ab und zu meine Mutter an.
Ja, hallo Hanna, du, Paddy ist im Fernsehen. Guckst du es?
Ja, naja, dieses Jahr hat die Kelly-Family ja ihr großes Comeback angekündigt und ich habe erst gedacht, oh nee, da gehst du nicht hin, muss nicht sein. Aber ganz ehrlich, so nach diesem Beitrag habe ich gedacht, och, warum nicht, ey? Ich muss nicht unbedingt wieder in die erste Reihe, aber Bock, die nochmal live zu sehen, das hätte ich schon.
Als wir Dschungelkönig und Dauer-DSDS-Teilnehmer Menderes Bakci hier im Studio hatten, wollten wir natürlich von ihm wissen, ob er auch nächstes Jahr wieder bei DSDS dabei ist. Und um die Antwort hat er sich so ein bisschen drumherum gewunden.
Die Frage mit DSDS und der nächsten Staffel hast du noch nicht beantwortet.
Ja, da habe ich so ein bisschen drumherum.
Darfst du nicht, willst du nicht?
Ich kann dazu nur sagen, die Leute, die mich kennen, die wissen die Antwort.
Nach dieser Aussage bin ich mir allerdings ziemlich sicher, dass er wieder mitmacht. Einmal Talentshow, immer Talentshow. Ich wünsche Menderes auf jeden Fall, dass er irgendwann Superstar wird, wenn er das nicht vielleicht sogar schon ist.
Ich fühlte mich direkt in die Vergangenheit zurückgebeamt, als ich diese Listen nochmal gelesen habe. Es kommt mir momentan alles so wahnsinnig absurd vor, aber gleichzeitig weiß ich noch ganz genau, warum ich das damals gemacht habe. Und das Aufnehmen der Radiogeschichte hat diesmal sehr kurz gedauert, weil das war meine erste Geschichte fürs Radio, bei der es gar nichts ausgemacht hat, dass ich eine ganz kleine russische Färbung in meine Sprechweise habe.
Ich habe sie stranguliert. Ganz schnell. Das ging ganz schnell.
Boah, hast du da geweint?
Nein, ich war aber traurig.
Mein Vater war nicht der Einzige in der Familie, der Tiere getötet hat. Auch mein Großvater zum Beispiel. Der war Jäger, hatte ohnehin ein besonderes Verhältnis dazu, Tiere zu töten und auch zu essen. Aber auch er hat aus Mitgefühl zum Schluss seinen Jagdhund umgebracht. Sein treuer Jagdhund Vitus war irgendwann alt und schwach und dann ist er mit ihm in den Wald gefahren und hat das gemacht, was viele Jäger mit ihren treuen Jagdhunden machen. Er hat ihm den Gnadenschuss gegeben.
Übrigens, wenn ihr euch in der Zwischenzeit noch mal was anderes auf die Ohren geben wollt, dann habe ich einen Tipp für euch. Schaut mal in eurem App Store vorbei und sucht da nach der DLF Audiothek App. Da kriegt ihr dann ganz spannende Geschichten von allen Deutschlandfunk-Programmen. Also Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und eben Deutschlandfunk Nova auf euer Smartphone. Da könnt ihr die Livestreams hören, aber eben auch verschiedene Beiträge. Und da gibt es für euch Freunde des langen Zuhörens auch die richtige Rubrik. Zeit zum Hören heißt die. Und da findet ihr eben auch uns, die 100, aber auch Feature und lange Gespräche aus unseren Schwesterprogrammen. Schaut mal rein. DLF Audiothek heißt diese App.
Deutschlandfunk Nova 100.
Jeden Sonntag um 16 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.